weiß nicht, ob du diesen Mini-Me im Recruiting kennst, der Thomas rekrutiert gerne mal einen weiteren Thomas. Also wenn Menschen wirklich sich sehr, sehr ähneln, dann gibt es diesen Mini-Me-Rekrutierungseffekt und da fehlt Diversität, weil natürlich man in irgendeiner Form auch sich gar nicht so gerne unterschiedlich äußern möchte und gerade in der heutigen volatilen Zeit brauchen wir unterschiedliche Perspektiven.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Marie, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, dich hier bei uns zu haben. Und du bist ja Beraterin, eine langjährige Beraterin im Aufbau resilienter Organisationen. Wir werden auch ein Stück weit darüber heute sprechen. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich dich bitten, einfach mal vorzustellen und mal uns zu erzählen, wofür du richtig Feuer und Flamme bist.
Herzlichen Dank, Viktor, für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen. Und zwar, ich bin Marie Kanellopoulos. Ich bin seit 2011 in der Startup-Szene tätig. Wir bauen erfolgreiche HR-Departments auf. Und ich versuche, ja, wie du schon sagtest, resiliente Organisationen mit Dann Berlin aufzubauen. Dann Berlin ist eine HR-Boutique-Consultancy, die ich mit meiner Partnerin Jeanette Brönström leite. Und gemeinsam ja, arbeiten wir in der Startup- und Scale-Up-Industrie oder Branche. Ich liebe, dass wir da wirklich sehr flexibel agieren können, zwischenmenschlich stark und schnell auch einstellen und aufbauen können. Habe aber auch mittlerweile gemerkt in den letzten Jahren, dass das Thema Skalierung mir besonders liegt. Und wir müssen uns bewusst sein, dass Skalieren vom lateinischen Wort Scala kommt. Und das heißt Treppe. Und wir wollen nachhaltig skalieren. Das heißt, du, wie meine Oma mal sagte, so backst du kleine Brötchen am Tag. Skalieren, also wachsen und dann wieder stabilisieren über die Horizontale mit Prozessen und Strukturen, dann wieder skalieren und stabilisieren. Und das Ganze meine ich mit resilienten Abteilungen und möchte gerne mein Wissen auch in den Mittelstand und in die Konzerne bringen.
Super, also ich merke schon, dass das Thema Mensch steht bei euch auch sehr stark im Vordergrund, ne? Und skalieren, das Thema nachhaltig, das bezieht sich natürlich auch auf eine gesunde Unternehmensstruktur, aber auch, dass die Mitmenschen bei diesem Wachstum im Prinzip, bei dieser Skalierung mitgenommen werden. Ja, wir reden heute über das Thema Leadership, beziehungsweise konkreter gesagt Leadership in der Krise und da mal ein Fokus auf KMU. Was verstehst du überhaupt drunter, bevor wir jetzt in die Tiefe einsteigen?
Also Leadership-Krise ist für mich die Situation, wenn das Management nicht mehr die gleiche Sprache spricht wie die Mitarbeitenden, als auch mit der Geschäftsführung. Ne? Also gerade so das Mittelmanagement sehe ich oft in der Realität, dass wir da gewisse Spannungen haben, die es zu bewältigen gilt. Und natürlich KMU, ein super spannendes Feld, weil 98% der deutschen Wirtschaft nun mal von den kleinen und mittelständischen Unternehmen kommt. Und die sind stark im Fokus in meiner Welt, absolute Hidden Champions. Wir müssen sie modernisieren, weil sie nicht nur wichtig sind, sondern weil sie eigentlich auch finanziell stark sind. Ne? Aber wenn man über Startup liest, diese coolen, agilen Unternehmen und die Konzerne, die enorm viel Expertise haben, sind für mich die kleinen mittelständischen Unternehmen diejenigen, die stabil wirken. Aber damit sie weiterhin stabil sein dürfen und sollen, müssen sie modernisiert werden. Und darin gilt es ja, dass wir heute drüber sprechen, Wissen austauschen und versuchen, da ja Impulse zu geben, dass man sich vielleicht nochmal neu aufstellen könnte.
Genau. Und mit Modernisierung meinst du auch, dass die Führungskräfte, so wie du gesagt hast, in den mittleren Funktionen, also eigentlich die klassische Sandwich-Position, ne? Also das ist ja sowieso eine sehr, sehr schwierige, da ist über die Geschäftsleitung, den Verwaltungsrat vielleicht auch und runter da auch eine Mitarbeiter. Und ja, man ist ja quasi so ein Stück weit der Übersetzer. Ne? Also das, was die Geschäftsleitung will, muss man ja in die Strukturen weitergeben. Und andersrum dann aber genauso, das, was die Mitarbeiter brauchen, wollen, musst du ja auch genauso kanalisieren und nach oben tragen. Und das ist keine ganz einfache Funktion. Ne?
Absolut. Diese Position ist teilweise sehr undankbar, sehr komplex. Und ich möchte sie auch um keineswegs kleinreden. Ja, das ist eine enorme Herausforderung.
Ja, ganz im Gegenteil.
Genau, und besonders bei KMUs, da wissen wir ja, Strukturen sind oft kleiner, sie sind oft direkter strukturiert. Das heißt, dass diese Mittelmanagement-Position oder generell eine Leadership-Position einen enormen Einfluss auch auf den Erfolg und auch auf den Misserfolg eines Unternehmens haben. Ne? Und wenn eine Leadership-Krise vorherrscht, dann sehe ich oft, dass Manager, Führungskräfte sich überfordert fühlen, teilweise wirken sie und sind auch demotiviert. Sie haben gar keine klare Strategie und folgen auch nicht der Mission, ne? Was du auch meintest, dass die dann entkoppelt sind von der eigentlichen Business-Strategie. Und dann ist es natürlich umso mehr schwieriger, auch Mitarbeitende zu halten, weil sie eben diesen enormen Einfluss auf die Belegschaft auch haben.
Genau, du hast jetzt gerade schon ein paar Faktoren angesprochen, wie man so eine Leadership-Krise erkennt. Vielleicht können wir da nochmal genauer drauf schauen, falls der eine oder andere zuhört und sagt, habe ich das überhaupt? Geht es mich überhaupt was an? Was sind denn die Anzeichen aus deiner Sicht für eine Leadership-Krise?
Wenn ich Beratungsprojekte annehme, sehe ich oft, dass man dort eine hohe Fluktuation sehen kann. Also man sieht es tatsächlich an den, ich sage immer, Employee Lifetime Value, wie lange bleibt ein Mitarbeitender produktiv in der Firma und wie lange bleibt er generell in der Firma. Das heißt auch wiederum einen enormen Einfluss auf die Motivation. Mitarbeitende sind gar nicht engagiert, das heißt, sie sind nicht laut innerhalb einer Firma. Okay. Dieses typische Dienst nach Vorschrift, ja. Ich sehe das natürlich auch in der virtuellen Geschäftswelt, wo ich mich sehr stark befinde, dass bei Gesprächen das Video aus ist. Es gibt keine Kommentare, es gibt keine Fragen, kein Feedback. Und da weiß ich schon, huch, da gibt es vielleicht eine Hemmnis, sich zu äußern, weil man vielleicht auch sich vor Konsequenzen fürchtet. Das sind so, also neben Fluktuation, neben der Interaktion und der Kommunikation sehe ich auch oft mehr oder weniger eine Homogenität innerhalb der Firma. Ich weiß nicht, ob du diesen Mini-Me im Recruiting kennst. Der Thomas rekrutiert gerne mal einen weiteren Thomas. Also wenn Menschen wirklich sich sehr, sehr ähneln, dann gibt es diesen Mini-Me-Rekrutierungseffekt. Und da fehlt Diversität, weil natürlich man in irgendeiner Form auch sich gar nicht so gerne unterschiedlich äußern möchte. Und gerade in der heutigen volatilen Zeit brauchen wir unterschiedliche Perspektiven. Ne? Das sagen wir, glaube ich, in vielen Bereichen, damit wir uns auch innovativer aufstellen können. Neben diesem Mini-Mi-Rekrutierungseffekt würde ich auch sagen, ist teilweise eine Vetternwirtschaft ein Anzeichen für eine Leadership-Krise. Ich liebe Beziehungen, ja. Also Menschen arbeiten letzten Endes mit Menschen zusammen und es ist ganz wichtig, dass man auch eine gewisse Bindung zur Firma oder mit seinen Kolleginnen hat und Kollegen. Teilweise ist aber Vetternwirtschaft oftmals, dass Menschen in irgendeiner Form eine Rolle einnehmen, weil sie jemanden kennen, weil sie 10 Jahre in einer Firma gearbeitet haben.
Vitamin B, ne? Klar.
Ja, teilweise würde ich kritisieren oder hinterfrage ich. Ne? Kritisieren ist, glaube ich, ein starkes Wort, aber da würde ich, glaube ich, dreimal raufgucken. Und natürlich auch, wenn kontinuierlich Teamziele nicht erfüllt werden. Also jetzt aus der HR-Brille gesprochen, wenn ich mir den Performance-Management-Cycle angucke, mir die OKRs, die Zielsetzungen angucke und wenn da Teams ihre Ziele verfehlen, dann ist das in meiner Welt eine Verantwortung im Management. Da muss ich mit den Führungskräften sprechen, ja. Genau, das sind, glaube ich, so die ersten Anzeichen auf jeglichen Ebenen, die man da erkennen kann.
Ja. Ich meine, das sind natürlich keine ganz einfache Themen. Ne? Und ich sage mal provokativ, oft wird dann, also wenn man diese Symptome dann wahrnimmt, dann stellt man dann irgendwelche Obstkörbe dann in die Küche und dann gibt's dann Wasser for free und Kaffee for free. Ne? Aber das ist ja nicht mal annähernd an dem Problem gearbeitet. Ne? Also klar ist ein Obstkorb nett, aber die eigentliche Ursache, also so wie du gesagt hast, Mitarbeiter beteiligen sich nicht, die stechen nicht aus der Masse hervor und so weiter. Damit hast du ja nicht mal annähernd das Thema angegangen.
Ich überlege gerade, wo wir ansetzen. Ja, also früher war es immer so, du gehst zum Job, du öffnest dich nicht, du hängst deinen Mantel in der Garderobe ab mit deinen Sorgen und deiner Persönlichkeit, hast deinen Schlips an und deinen Anzug, ne, in irgendeiner Form auch eine Uniform und gehst rein, machst deinen Job, am Ende des Tages bekommst du Geld. Das ist ja nicht mehr die neue Realität. Es ist nicht die Arbeitswelt, es ist nicht im Sinne von New Work. Wir können uns ja selbst hinterfragen, bei welchem Arbeitgebenden fangen wir an zu arbeiten? Welche Firmen, welche Marken finden wir cool? Und das Ganze hat immer etwas zu tun mit, es kann eine starke Mission sein, ja, dass du sagst, da ist so innovativ, da will ich mitmachen. Es kann ein starkes Team sein, dass du sagst, das sind coole Leute, eine tolle Community, die lässt mich wachsen, bei der darf ich so sein, wie ich bin. Es kann ein tolles Produkt sein, wo du sagst, genau das nutze ich auch zu Hause. Also Thema Sinnhaftigkeit. Und wenn du diese Themen hast, dann öffnest du dich viel mehr, dann fängst du bei dieser Firma auch an zu arbeiten und demnach ja hast du eine ganz andere Erwartungshaltung an deinen Arbeitgebenden. Ne? Dann ist es nicht der Obstkorb, dann ist es vielleicht auch nicht das Gehalt. Ich würde sagen, es ist ein Gesamtbild von dem und dadurch, dass wir viel mehr wertebasierter agieren und auch unseren Job mehr als Berufung sehen oder als Community sehen, haben wir eine ganz andere Erwartungshaltung und möchten, dass die Führungskraft uns fördert, dass wir uns angenommen fühlen, dass wir uns wohlfühlen, auch in dem Arbeitsumfeld. Und das geht ja alles so in diese Richtung, egal welches Thema wir in irgendeiner Form wir im HR auch haben.
Ja, und gut, ich meine, die Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, die sind ja sehr, sehr breit gefächert auch. Ne? Also wie das Unternehmen in der Außenwirkung wahrgenommen wird. Da sieht ja ein potenzieller Bewerber ja noch nicht rein, aber trotzdem ist es wichtig. Ne? Also bei der Außenwahrnehmung fängt es natürlich an, natürlich. Ne? Und später ist es dann auch wichtig, okay, wie gehen zum Beispiel Führungskräfte mit Mitarbeitern um? Ne? Wer wird gefördert? Wie wird gefördert? Wird systematisch entwickelt? Wird eine Beteiligung am Unternehmensgeschehen gefördert? Oder erwartet man nur, dass jeder seinen Job macht, ne? Was in der Stellenbeschreibung steht? Oder wird gefördert, dass die Mitarbeiter darüber hinausgehen? Ne? Das sind ja die Themen, die du jetzt erwähnt hast. Ne? Also sehr, sehr breit gefächertes Feld. Und deswegen auch ein Stück weit komplex natürlich auch. Ne?
Ja, es ist doch ein Thema der Erwartungshaltung. Ne? Also was hast du für eine Kultur? Jeder CEO kann eine gewisse Richtung vorgeben und kann sehr gerne kulturbasiert einstellen. Und dann schaust du, was du im Haus hast. Hast du Leute, die einfach nur ihren Job machen, um Geld zu bekommen? Oder hast du wirklich Menschen, die sagen so, hey, ich bin hier dabei aufgrund der Führungskräfte, aufgrund der Werte und ich möchte hier mich einbringen, ne?
Ja, ja. Was sind denn aus deiner Erfahrung die Auslöser von so einer Leadership-Krise? Ne? Also jetzt mal angenommen, es passiert ein Ereignis, das war nicht schon immer so, ne? Und dann ist auf einmal so eine komische Stimmung oder alle diese Symptome, die du beschrieben hast. Was kann denn so Auslöser sein?
So, und heute Werbung mal in eigener Sache. Sie sind in einem KMU für die Finanzen zuständig und wollen Ihre Rolle auf das nächste Level heben? Unser Seminar Strategische Neuausrichtung der Finanzorganisation für KMUs bei der ZFU International Business Excellence zeigt Ihnen, wie das geht. Lernen Sie, eine klare CFO-Roadmap zu erstellen und Ihren Finanzbereich als echten Partner fürs Business zu positionieren. Mit praxiserprobten Methoden verbessern Sie Ihre Führungskompetenzen und knüpfen wertvolle Kontakte für zukünftige Projekte. Schauen Sie jetzt bei www.zfu.ch vorbei und melden Sie sich heute noch an für das Seminar Strategische Neuausrichtung der Finanzorganisation für KMUs, um die Zukunft Ihres Unternehmens mit frischen Finanzstrategien zu gestalten.
Also Auslöser in meiner Welt für eine Leadership-Krise, das sind, du hast verschiedene Ebenen natürlich. Auf der einen Seite ist es immer eine Bewegung im Spiel, wenn jemand in der Geschäftsführung wechselt, wenn Menschen auch in Rente gehen und nicht darüber reden, wenn Gründer und Gründerinnen, wenn sich Teams trennen, es gibt immer Bewegung, ne, bei Strukturen. Und dann gilt es, darüber zu sprechen, wie man damit umgeht. Es kann auch eine Bewegung geben, weil ein neuer externer Manager mit reinkommt, der einen ganz anderen Schwung hat. Dann, gerade in der KMU-Krise, hast du oft auch das Peter-Prinzip. Das liebe ich ja. Das besagt, dass Menschen so lange befördert werden, bis sie ihre eigene Unfähigkeit erreicht haben. Und das kann extrem verheerend sein, wenn eigentlich keiner mehr die Kompetenz des jeweiligen Vorgesetzten hinterfragt, weil die Person ist eh schon lange da, die ist in der Rolle, weil sie eben die Firma x Jahre mit betreut hat. Und da bin ich ganz klar der Meinung, du musst nicht unbedingt ein Manager sein. Ja, du kannst auch einen Expertentrack eingehen. Du musst nicht immer Menschen führen. Und da gilt es wirklich, hinter diese häufigen Auslöser zu schauen, weil wenn Manager sich nicht fähig fühlen, wenn sie Dienst nach Vorschrift machen, wenn sie eine Kultur fördern, die toxisch ist. Und mit toxisch meine ich Führungskräfte, die ins Micromanaging gehen, die immer ihre alten Glaubenssätze haben. Also ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Du hast gewisse Mantra und diese Mantra verfolgst du no matter what. Und das finde ich auch immer schwierig, wenn ich im C-Level rekrutiere, frage ich sehr gerne danach, welche Meinung hattest du vor 5 Jahren, die du jetzt revidieren konntest? Ne? Weil wir dürfen ja nicht nur unsere Produkte innovativer aufstellen oder verbessern oder unsere Dienstleistungen immer wieder zu optimieren. Wir müssen uns ständig optimieren. Und das ist ein Mindset, das ich vor allem bei Führungskräften erwarte und leider aber oft in der Praxis sehe, dass das Mittelmanagement oftmals, ja, wie du sagst, die Vision verloren hat, nicht die Vision übersetzen kann, teilweise, ja, resigniert auch und auch Macht ausspielt. Also Vorgesetzter oder eine Führungsrolle einzunehmen, heißt nicht, dass du deine Macht ausspielst. Und wir müssen Menschen enablen, wir müssen Menschen befähigen, ihren Job zu tun. Das sehe ich als Führungsrolle.
Also ich habe auch das Gefühl, das akzeptieren immer weniger Mitarbeiter, dass sie einfach durch eine Machtdemonstration was machen. Ne? Also Mitarbeiter wollen auch überzeugt werden, ne? Die wollen dahinter stehen und nicht einfach, weil es eine Anweisung oder ein Vorgesetzter das einfach mal festlegt und bestimmt.
Ja, da hat dieses Bild der idealen Führungsrolle hat auch Steve Jobs oft geprägt, ne? Dass er gesagt hat, wir müssen Menschen einstellen, die sind smarter als wir. Wir müssen Menschen einstellen, weil sie eben uns ergänzen auch und nicht multiplizieren, sondern es sind wirklich verschiedene Kompetenzen innerhalb einer Firma. Und somit muss der Manager, der früher oftmals nur das operative Geschäft delegiert und gemanagt hat, muss es mittlerweile gestalten. Eine Führungsrolle ist dazu da zu schauen, erreicht mein Team das Ziel? Hat das Team alles, was es braucht an Ressourcen, an Know-how, an Teamstärke? Immer wieder Fragen stellen, anstatt Antworten vorzugeben. Also dieses Herauskitzeln auch, so was ist dein Potenzial, wie siehst du das, was brauchst du, also wirklich ein Enabler zu sein. Und das ist etwas, was es ja vor 10 Jahren gar nicht gab. Ne? Also das war ja gar keine Realität. Da gab es wirklich so Dienst von oben nach unten und natürlich kann es auf Augenhöhe sein und respektvoll sein. Ich will diese letzten Jahre auch gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Ich glaube, jeder kann voneinander lernen, aber es gilt, ja, auch andere Perspektiven sich einzuholen, egal wie seniorig du bist.
Ja, ja. Ja, klar. Und das, was du sagst, das bedeutet ja auch, dass eine Führungskraft auch reflektiert sein muss. Also selbst reflektieren, ne? Also das heißt, seine eigenen Glaubenssätze, aber vielleicht auch seine eigenen Überzeugungen und das, was bisher vielleicht richtig war, immer wieder in Frage stellen, ob das morgen immer noch richtig ist. Ne? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und der zweite, den ich einfach nochmal hervorheben möchte, ist einfach seine Mitarbeiter befähigen. Also ich sage auch immer, eine Führungskraft ist nur so stark wie seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sein Team. Also das heißt, die klein zu halten und die wie Marionetten laufen zu lassen, das darf nicht das Ziel von einer Führungskraft sein, oder? Also damit schwächt man sich ja selber zum Schluss. Ne?
Absolut. Das Team kann ja so auch gar nicht entlasten, ne?
Genau, kann dich entlasten und du kannst dich dann nicht von deinem als Führungskraft, aus deinem operativen Geschäft entziehen, um einfach nach vorne zu arbeiten und strategisch zu arbeiten. Ne? Steckt man immer in diesem Klein-Klein dort. Ne? Das ist gefährlich. Ne?
Absolut, ja. Ja. Total gefährlich.
Wenn wir über Leadership reden, welche drastische Konsequenzen kann das haben, wenn so eine Leadership im Unternehmen da ist und nichts passiert über Jahre hinweg oder vielleicht auch Jahrzehnte hinweg, ne? Was ja sicherlich keine Seltenheit ist. Was ist so ein drastisches Bild, was du vielleicht aufmalen kannst?
Absolut die Fluktuation. Mhm. Wenn ich jetzt das Worst-Case-Szenario, Victor, nennen sollte, dann ist es natürlich Stillstand, Innovationsstillstand. Man verliert Wettbewerbsvorteile bis hin zur kompletten Existenz des Unternehmens. Also wir können uns gerade in diesen volatilen Zeiten, unsicheren Phasen, die wir auf dem Markt haben, wir sind in einem Umbruch, keiner darf stehen bleiben. Und es wird immer immer ausgeprägter. Ne? Also eine Führungskräftekrise oder eine Leadership-Krise, die du nicht angehst, Opfer, die du nicht aktiv angehst, die wird sich so verankern, dass das deine Kultur ist und dass du eigentlich gar nichts mehr weitermachen kannst, als komplett neue Menschen einstellen. Das wäre auch so das Zweitdrastischste, was ich sagen würde, ne? Weil eine Leadership-Krise hat sehr viel damit zu tun, wie Mitarbeitende sich verstanden fühlen, wie sie gesehen werden und was sie auch mit nach Hause tragen. Also eine große Learning meinerseits und was ich auch selbst von mir behaupten kann, dass dein Vorgesetzter, der hat nicht nur, ja in Anführungsstrichen, Einfluss darauf, wie deine Karriere innerhalb des Unternehmens ist, sondern wie auch die weiteren Schritte nach dem arbeitgebenden Wechsel zum Beispiel kommen, wie du deine Ehe, Entschuldigung, auch pflegst, dein ganz Privatleben, weil ne, das meine ich ja mit, du hast ja nicht einen Mantel mit Sorgen, den du ablegst und vice versa, wenn du nach Hause gehst, als auch wenn du zum Büro gehst, sondern du bist Mensch und du bleibst Mensch und du hast die gewissen Werte und das ist wirklich etwas, was ich jeder Führungskraft auch sage, wenn die bei uns im Training mit dabei sind, du musst dir deiner Aussagekraft bewusst sein. Und wenn man mit diesem Mindset reingeht, dann will man automatisch sich optimieren. Man möchte sich austauschen unter Gleichgesinnten. Ich sage auch, hey, bitte geht Mentorship an. Ja, egal wie seniorig du bist, du brauchst einen Coach. Du brauchst jemanden, der ein Spiegel ist, der dich nochmal zurechtrücken kann, weil jeder Mensch hat einen Tunnelblick. Und wir erreichen nur Weiterentwicklung, indem wir uns öffnen und auch konträre Wellen als Reaktion zurückbekommen. Und ja, also es sind wirklich drastische Folgen. Ich kann aber auch sagen, dass ich aus der Realität mitbekommen habe, dass viele Firmen sich dem Ganzen öffnen und auch proaktives Leadership-Training angehen, seitdem wir die Pandemie hatten. Also das ist wirklich eine positive Entwicklung seit dieser extremen Krise, weil wir mussten alle ins Remote-Work reingehen. Wir haben dadurch eine ganz andere kulturelle Welle bekommen. Wir mussten diverse Teams leiten an unterschiedlichen Standorten und remote. Und das bedarf es ja schon an ganz anderen Leadership-Skills. Ne? Also das meine ich. Früher war immer so dieser Manager da. Mittlerweile hast du als Leader ganz andere Hüte auf. Du bist Motivator, du bist Coach, du bist Lehrer, du bist Troubleshooter. Also das sind so viele Hüte. Und ich hoffe, dass wir diese Tendenz weiterhin steigend sehen, dass wir die Leadership-Krise wirklich proaktiv angehen.
Ja, diese Hüte, die du ansprichst, also ich verwende den Begriff in meinem Kontext gerne in Rollen. Ne? Also die Personen haben unterschiedliche Rollen inne und diese unterschiedlichen Rollen benötigen auch unterschiedliche Kompetenzen und man muss natürlich auch schauen, und das ist wahrscheinlich dann zum Schluss auch egal, ob das eine Führungskraft ist oder Mitarbeiter, dass man seine Kompetenzen entsprechend auch schärft und da hilft natürlich auch, wenn man Mentoring oder Coaching und so weiter hat, dass man eben diese blinden Flecke immer wieder aufgezeigt bekommt und dein Kompetenzportfolio dann natürlich einfach Stück für Stück immer breiter wird. Und du als Führungskraft einfach deutlich effektiver wirst einfach. Ne?
Ja, das macht ja eigentlich diese Rolle auch unfassbar spannend. Ja. Ne? Wenn du dir dieser ganzen unterschiedlichen Rollen bewusst bist und sagst, hey, ich gehe das an, ich optimiere das, ich bin offen. Also einen cooleren Job kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen.
Ja, und du hast gerade das Stichwort Krise angesprochen. Und ich habe auch immer wieder das Gefühl, dass gerade wenn eine Krise kommt, das ist ja auch eine Art plötzliches Ereignis, ne? Das ist ja auch einer der Ursachen, dass dann bei den Führungskräften so eine Art Starre zu beobachten ist. Ne? Also es ist dann wie so ein Reh, das auf der Straße steht, das von Scheinwerfern geblendet ist und eigentlich weglaufen müsste oder irgendwie reagieren müsste, es aber nicht tut. Ne? Beobachtet es das auch, dass bei den Führungskräften diese Starre, diese Bewegungslosigkeit eintreten kann, wenn ein plötzliches Störereignis eintritt?
Ehrlicherweise waren meine Erfahrungen anders. Also in der Pandemie fand ich das so genial, dass wir, oder meine Kunden vor allem auch, gerade im KMU-Bereich, die haben sich die Köpfe zusammengesteckt. Die waren so, Wahnsinn, was geschieht hier? Wie können wir helfen? Die haben über Nacht oder über das Wochenende geschafft, wirklich 400 Menschen Laptops nach Hause zu schicken. Ja, also ich glaube, das haben die auch als Herausforderung gesehen. Das haben die auch so als Teambuilding gesehen. Mhm. Okay, Normalität, die wir sonst hatten, die gibt's nicht mehr. Hey, ich habe einen Neustart. Das fand ich genial. Ja, aber ich muss auch sagen, diese Resignanz, ich werde mich hier nicht ändern und das sehe ich auch in der Realität. Das hat aber nichts mit Krise zu tun, sondern das hat mit Selbst-Awareness zu tun, mit Selbstreflexion. Ist mir das bewusst oder nicht? Auch mit Selbstmotivation. Also es gibt diese, hey, da ist eine Krise, Troubleshooting, wir werden das wuppen. Auch so ein bisschen dieser amerikanische Spirit. Ja, also man kann ja sagen von den Amerikanern, was man möchte, aber sobald eine Krise kommt, haben die, finde ich, das immer als Chance gesehen, was ich bei den Deutschen kulturell, wenn wir jetzt stereotypisch denken oder als aussprechen dürfen, es nicht so sehen würde, ja, weil die sehr stabilitätsfokussiert sind und strukturiert. Aber da, finde ich, in dieser Krise haben die es super gewuppt. Aber wir kommen jetzt so ein bisschen zurück. Ne? Also wie viele Unternehmen wir auch gerade wieder haben, die in eine Rückwärtsrolle drehen. Schade. Und dann hast du natürlich diese Firmen, die das gar nicht reflektieren, weil sie eben nicht offen für Innovation sind, weil sie eben sagen, ach, früher war doch alles besser. Ach, früher haben wir das so und so gemacht. Das sind ja wirklich typische Sätze, die klingen sehr plakativ, aber das ist Realität immer noch. Da können wir in der LinkedIn-Bubble so viel Innovation und Modernisierung schreiben. Die Realität ist teilweise echt noch erschreckend.
Ja, weil viele einfach in diesem Strudel einfach festhängen, anstatt sich einfach loszureißen. Ne? Wir haben jetzt viel darüber geredet, was so eine Leadership-Krise ist und wie man da reinkommt. Lass uns mal noch ein bisschen draufschauen, wie kommt man dann da raus? Also vielleicht hast du auch ein Beispiel oder vielleicht hast du so einen klassischen Weg. Wie kann ich vielleicht als Geschäftsleitung oder vielleicht auch als externer Unterstützer den Karren rausziehen?
Du hattest mich am Anfang des Gesprächs gefragt, so, was ist denn eigentlich deine Leidenschaft? Ne? Und das ist tatsächlich dieser Wissenstransfer, weil ich sage, wir dürfen nicht alle gleich denken, wir müssen divers sein und wir dürfen nicht in Silos agieren und denken. Und ich erwarte, das ist meine Leidenschaft, dass ich sage, hey, liebe Menschen, ich bin Marie, ich komme aus der Startup-Szene. Wir bauen super gerne Tech-Unternehmen auf, egal, aber auch in welcher Branche, und habe mich in den letzten 5 Jahren mehr in Richtung Konzern und Mittelstand entwickelt, weil ich sage, die Konzerne, die haben die Expertise, die haben, ne, die Stärke, die Startups, die sind agil und super schnell und leben das Chaos und beherrschen dadurch auch das Chaos. Aber denen fehlt die Expertise und der Mittelstand, der hat das finanzielle Geld und hat eine Historie, auf die er unfassbar stolz sein darf. Aber er muss lernen, Marketing zu betreiben, internes Marketing zu betreiben, dass die Mitarbeitenden schön im Haus bleiben und auch sich teilweise irgendwo anzupassen, Thema Leadership Coachings, Leadership Förderung, sodass wir das Selbstbild ein wenig optimieren können. So, das ist auf jeden Fall meine Leidenschaft, deswegen liebe ich diese Frage. Was Projekte zum Beispiel waren in den letzten Jahren, die hätten diverser nicht sein können? Zum einen habe ich ein mittelständisches Unternehmen von 800 Mitarbeitenden modernisieren dürfen. Das heißt, das war vor 3 Jahren die erste Runde, da hieß es, hallo, Thema Nachfolgeplanung, Geschäftsführung geht in den nächsten 5 Jahren in Rente. Wir müssen gucken, wer hat das Potenzial der Führungskräfte. Marie, mach bitte eine Audit, also eine Ist-Analyse. Und dann bin ich rein mit einer Kollegin. Wir haben 40-fach Führungskräfte interviewt. Und die erste Reaktion, die war, Marie, vielen Dank für das Gespräch. Ich hatte in den letzten 6 Jahren kein Mitarbeitergespräch mehr.
Oh, wow.
Und da bin ich wirklich von meinem Glauben abgefallen. Ja, ich dachte, oh mein Gott. So, die Startups, die Leute, die wollen viermal im Jahr ein Feedbackgespräch. Mhm. Und die lieben Mittelstandsleute, die ich gerade als Kunde habe, die hatten in den letzten 6 Jahren nichts mehr. Ja. Ne? Also wie stark kann da dieser Unterschied sein? Und ob das nur eine Nachfolgeplanung ist, ob das nur eine Leadership-Krise ist, das sind so viele Auslöser. Aber bitte sprecht mit euren Leuten. Die können sich in den Jahren so unterschiedlich entwickeln. Die brauchen den Austausch. Und natürlich ist das eine Investition, absolut, das weiß ich auch. Aber wenn man sich das wirklich mal ausrechnet und man kann jeder HR-Initiative sich analytisch ausrechnen, dann sind wirklich Boardmanager erstaunt, was dabei rauskommt, ja. Und bei diesem Beispiel haben wir, wie gesagt, diese Menschen interviewt. Wir haben eine qualitative Analyse gemacht oder Audit. Dann habe ich eine quantitative Audit gemacht. Das heißt, ich habe auch anonyme Mitarbeitenden gefragt, digital, wie sie zur Unternehmenskultur stehen, zur Geschäftsführung stehen, zum Business, zur Innovationskraft um einfach mal ein Ist-Bild zu bekommen. Ne? Und diese Umfrage hat die gesamte Belegschaft bekommen. Die qualitative Analyse war so ein Querschnitt von Key-Positionen. Damit meine ich nicht nur Menschen, die lange im Unternehmen sind, sondern auch Menschen, die neu dazugekommen sind, damit man mal guckt, haben wir hier eine Verwässerung von kulturellen Werten oder wo stehen wir eigentlich mit der Kultur? Und es waren so viele Insights, es war unglaublich. Das hat nicht nur für die Leadership-Krise gut getan, sondern generell über das generationsübergreifende Denken hinaus Dinge auf den Tisch gebracht, die sehr wertvoll für die Zukunft des Unternehmens waren. Was haben wir mit den Ergebnissen gemacht? Wir haben mit dem Management Board gesprochen, also mit der Geschäftsführung, mit dem Vorstand, mit dem Konzern gesprochen und haben einen priorisierten Maßnahmenkatalog gemacht, weil du kannst nicht Dinge alle auf einmal angehen, absolut nicht. Auch hier wieder kleine Brötchen backen.
Auch nicht nachhaltig, ne?
Genau, auch nicht nachhaltig. Wir haben alles diskutiert und haben es dann geordnet und haben dann, und das fand ich genial, gesagt, ab jetzt gibt es jedes Jahr so eine Audit und diese Umfrage wird ausgewertet bei einem Team-Event, was wir jedes Jahr im September mit der gesamten Belegschaft haben. Und dann gab es Workshops, es gab Podiumdiskussionen, es gab Vorträge, die alle in diese Richtung gegangen sind. Und dann hatten wir immer einen schönen Maßnahmenkatalog für das Jahr und hatten dann immer einmal im Jahr dieses Reflexionsgespräch mit den jeweiligen Geschäftsführern, mit der Führungskräfte. Und das war genial. Das hat nicht nur Spaß gemacht. Menschen haben sich gehört gefühlt, sie haben sich involviert gefühlt und sie wurden ja auch aufgrund dessen immer ins Boot geholt. Ne? Was sind die nächsten Schritte? Sie konnten über die Jahre sehen, ach klasse, da gab es einen HR-Newsletter, den gab es vor Jahren noch nicht. Also ne, das sind schöne Erlebnisse gewesen, die haben wir festgehalten mit Fotos und haben sie auch immer wieder mit in die Belegschaft reingebracht. Also man kann gewisse Dinge angehen, aber natürlich, der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn das Management nicht merkt, ich muss da was tun, dann kann ich auch als externer Berater gar nicht reingehen. Ne? Und
also da fressen sich die Zähne aus, ne? Also das ist dann
Lösungslos. Genau, ich hoffe, dass die Geschäftsführenden dieses Mindset haben, dieses Growth-Mindset haben. Hey, ich will mich weiterentwickeln, ich bin am Zahn der Zeit, ich hole mir externe Impulse und höre Podcasts. Ja, also ich liebe Podcasts hören, sobald ich Auto fahre. Genau, und ja, dann kann man gerne auch mit mir in den Austausch gehen. Ich bin für alles offen und lerne auch bei jedem Projekt mit dazu und das finde ich auch so schön.
Genau, also ich denke auch, dass man das, was ich vergegenwärtigen muss oder klar machen muss, ein Unternehmen und eine Organisation besteht nicht nur aus dem Produkt oder einer Dienstleistung, die verkauft wird, sondern die Menschen, die dieses Produkt herstellen, die dafür sorgen, dass reibungslos alles laufen muss. Das ist mindestens genauso wichtig für eine Organisation und das muss eben gepflegt werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass es für alle Ewigkeiten eine gute Stimmung, eine gute Produktivität ist, sondern das muss man, so wie du gerade eben schön beschrieben hast, pflegen. Liebe Marie, wie kann man dich erreichen, wenn jemand interessiert ist in einem Thema und sagt, ja, da ich sehe die ersten Anzeichen, vielleicht soll ich da mal mit jemandem reden. Wie bist du erreicht? Ja.
Genau, also gerne auf dannberlin.com gehen. Da sieht man auch meine E-Mail-Adresse marie@dannberlin.com ohne meinen komplizierten Nachnamen. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf LinkedIn mir schreiben und dann vereinbaren wir einfach mal so ein Gespräch, einen ganz unkomplizierten Austausch. Mhm. Und schauen, ob ich da explizit helfen kann. Genau. Ansonsten habe ich auch ein großes Netzwerk an Beratern, die dann auch weitestgehend woanders helfen können, falls es noch weitere Themen gibt.
Klasse. Marie, vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr spannendes Thema. Ich glaube, so wie du gesagt hast, die Masse der Unternehmen sind ja Mittelständler und die sollten immer wieder mal auf dieses Thema mal kritisch draufschauen und sie fragen, habe ich vielleicht eine Leadership-Krise oder habe ich keine? Und wenn ja, dann kann man zum Beispiel dich kontaktieren. Vielen herzlichen
Dank.
Ja,
unbedingt. Vielen Dank, Victor, für das schöne Gespräch.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.